D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Studien sind in den Medien, sind auch bei uns allgegenwärtig und in so Zeiten von Volkskrankheiten wie Burnout und Depression vielleicht besonders gerne auch psychologische Studien. Und eben hier auch in D-Radio Wissen besprechen wir immer wieder welche von ihnen. Dabei kommt uns dann auch immer wieder die ein oder andere Studie zwischen die Zähne, die, naja, vielleicht zumindest fragwürdig ist und wenn da nicht sogar unsauber gearbeitet wurde. Und einem geht es richtig auf dem Keks, nämlich Malte Elson. Er ist Psychologe an der Ruhr-Universität Bochum und setzt sich mit dem Projekt Flexible Measures gezielt dafür ein, dass da etwas mehr Anspruch, etwas mehr Vergleichbarkeit, etwas mehr Standardisierung, wie man das nennt, in die Psychologie kommt. Und ich habe ihn gefragt, warum eigentlich? Was läuft da schief in der Psychologie?
Viel. Es läuft auch viel richtig, aber es läuft eben auch viel falsch. Und es ist vor allem in der Vergangenheit sehr viel falsch gelaufen. Und wir sind jetzt so in einer Phase, wo man quasi das aufarbeitet, könnte man sagen. Wo man diese Fehler, die in der Vergangenheit begangen wurden oder die auch immer noch begangen werden, wo man erstmal feststellt, dass das so ist und sich überlegt, wie man möglicherweise die Forschungspraxis so ändern kann, dass sich das in Zukunft ändert und die Wissenschaft verbessert.
Was sind das für Fehler? Die Klassiker sozusagen. Was wird da immer wieder falsch gemacht?
Es gibt in sehr unterschiedlichen Bereichen des ganzen Forschungsprozesses Dinge, denen sehr leicht Fehler passieren und man kann sich das als Laie natürlich ganz einfach vorstellen. Natürlich gibt es solche Sachen wie man vertippt sich im Taschenrechner, so das in Anführungszeichen. Also man macht Fehler bei der Auswertung. Das sind so Sachen, würde ich sagen, die gab es schon immer, die wird es auch immer geben, weil Menschen halt irgendwie öfters halt auch mal irren und das ist aber auch irgendwie sozusagen eingebaut in diese, in dass wir Wissenschaft als Menschen betreiben. Es gibt andere Sachen, allerdings mehr oder weniger systematisch Fehler produzieren. Ich würde sagen, das größte Problem, mit dem die Psychologie zu kämpfen hat aktuell, sind Stichprobengrößen. Viele Studien, insbesondere so Laborexperimente, haben oft zu kleine Stichproben.
So, das heißt, man lädt sich irgendwie 10 Leute ein, dann zeigt man denen irgendeinen Film oder so und guckt, ob die irgendwie auf diesen Film anspringen und dann sagt man, das ist so, weil bei den 10 Leuten war es ja auch so.
Ganz genau. Oder man sagt, das ist nicht so. Beide Schlussfolgerungen sind auf der Grundlage von 10 Leuten, das passiert jetzt nicht so oft, aber sagen wir mal 30 oder so, das ist jetzt schon etwas, was man häufiger sieht.
Okay. Ist ja auch tierisch wenig eigentlich.
Total wenig. Ich würde sagen, der Grund dafür vor allem ist, dass man oft nicht die Ressourcen hat, die Studien durchzuführen, die man möchte, wenn man jedes Mal versuchen würde, diesen Stichprobenumfang zu erreichen. Und das führt so ein bisschen dazu, dass halt Psychologen oft 10 kleine Studien durchführen, statt, sagen wir mal, 3 große. Okay. Obwohl diese 3 großen wesentlich aussagekräftiger werden als die 10 kleinen.
Und bei diesen kleinen kommen dann so schöne Theorien unterm Strich raus, wie, habe ich zum Beispiel neulich gelesen, ich will hier keinen anpissen, aber da hieß es, schöne Menschen sind schlechter in Langzeitbeziehungen. Also da ging mein Bullshit-Detektor an. Nenn doch mal so eine Klassiker-Theorie, vielleicht aus der Psychologie, wo man denkt, also oder die ist trotz ihres Quatschgehalts sozusagen nicht tot zu kriegen.
Ziemlich gutes Beispiel, das auch vielleicht Leute auch aus dem Alltag wirklich kennen, weil es eben auch in so Selbsthilfebüchern und Kursen und so tatsächlich umgesetzt wurde, ist das sogenannte Powerposing. Powerposing ist ein Mechanismus, ein Trick, den man einsetzen soll, wenn man in eine Situation kommt, in der man irgendwie selbstbewusst auftreten sollte. Also zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch oder ein Vortrag vielleicht. Dann soll man vorher so heroische Posen einnehmen.
So Arnold Schwarzenegger-mäßig.
Genau, vorm Spiegel oder auch nicht, egal. Und dass das einen positiven Einfluss auf die darauf folgenden Situationen hat. Ganz simpler Trick, kann jeder umsetzen und hat vermeintlich sehr, sehr große Auswirkungen.
Ist aber nie bewiesen worden.
Ja, nie bewiesen. Das ist halt so eine Sache. Es ist sozusagen mit den alten Standards, die völlig normal waren in der Psychologie. Es gibt 30 Studien, 40 Studien, ich weiß nicht. Es gibt eine große Anzahl Studien dazu, die vermeintlich belegen, dass das funktioniert. Und jetzt stellen wir Jahre später fest, da gibt es hier Probleme, da gibt es da Probleme. Die Stichproben sind alle sehr, sehr klein. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Und mit irgendwas schiefgelaufen, meine ich, da ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Denn, wie gesagt, das steht nicht nur in so psychologischen Fachzeitschriften, wo man irgendwie sagen könnte, die lesen halt nur Psychologen, sondern das ist eine Industrie, die entsteht teilweise aus solchen Sachen. Und jetzt stellen wir halt fest, sozusagen, wenn man diese Studien repliziert mit großen Stichproben, die genauso durchführt wie geplant, dann verschwinden diese ganzen Effekte plötzlich.
Über die Krux mit krummen Studien in der Psychologie, Malte Elson, hier im Gespräch in D-Radio Wissen, der genervt ist von den vielen methodischen Problemen seines Fachs. Wobei sich natürlich die Frage stellt, ist es eigentlich wirklich gefährlich, dieses gefährliche Halbwissen? Weil warum muss uns das kratzen, wenn die ein oder andere Studie halt mal zum Himmel stinkt?
Also bei vielen Studienergebnissen könnte man jetzt berechtigterweise sagen, ja gut, ob es jetzt so ist oder nicht so ist, das hat auf meinen Alltag keine Auswirkung. Das ist auch bestimmt so. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass diese Replikationskrise vielleicht auch im Bereich der klinischen Psychologie gibt, dass vielleicht bestimmte Therapiemethoden gar nicht effektiv sind oder weniger effektiv zumindest, als wir ursprünglich dachten, dann wird es schon irgendwie ein bisschen brenzlig. Dann muss man sich schon irgendwie fragen, ist das so gut, dass das sozusagen Einfluss in die Praxis nimmt? Das tut es ja auf jeden Fall. Klinische Forschung informiert klinische Praxis. Da gibt's, das soll es ja auch.
Und am Ende wird möglicherweise ein Depressivkranker, ein psychologisch Kranker falsch behandelt.
Ja, also falsch behandelt, oder er wird zumindest nicht effektiv behandelt. Und das ist schon schädlich genug irgendwie. Ne? Aber der Schaden ist ja auch, besteht ja auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Der Großteil der psychologischen Forschung findet an Universitäten statt und die werden aus Steuergeldern finanziert. Und wenn Psychologen quasi jahrelang in großen Zahlen Theorien beforschen, die sich im Nachhinein als weitestgehend falsch herausstellen, die nur überleben konnten, weil die Forschung nicht gut genug war, dann ist da in der Zeit eine Menge Geld ins Land gegangen, eine Menge Ressourcen insgesamt ins Land gegangen. Also nicht nur, dass quasi Ressourcen möglicherweise verbraucht werden für Forschung, die irgendwie halt auf wackeligen Beinen steht. In dieser Zeit werden ja auch andere Sachen nicht beforscht. Und das finde ich schon Teil einer Kosten-Nutzen-Rechnung, die man irgendwie schon mit einbeziehen muss.
Ganz am Anfang habe ich mal erwähnt, dass du jetzt genau wegen all dessen, was wir gerade besprochen haben, ein Projekt am Start hast namens Flexible Measures. Was macht ihr da genau?
Also Flexible Measures ist Teil meiner wissenschaftlichen Forschung und letztlich ist es eine Plattform, auf der ich Standardisierung psychologischer Forschung dokumentiere. Das heißt, ich suche mir, gar nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die diese Plattform nutzen, suchen sich verschiedene Forschungsbereiche aus und man überprüft einfach, wie standardisiert, wie objektiv gehen Wissenschaftler vor, wenn sie so eine Studie durchführen. Ich gebe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, ich habe zwei Studien und in denen steht jeweils drin, dass ein bestimmter Intelligenztest verwendet wurde. Dann würden wir irgendwie erwarten, dass das in beiden Fällen der gleiche war, dass die gleichen Fragen gestellt wurden, dass die Fragen gleich schwierig waren, weil sonst die Ergebnisse ja gar nicht vergleichbar sind. Und in einigen Forschungsbereichen funktioniert das sehr gut. Die Leute halten sich sehr sozusagen an diese handbuchartige Ausführung von so Prozeduren. Und in anderen Bereichen findet man aber eine große Flexibilität. Bei der Durchführung solcher Tests, bei der Auswertung solcher Tests, da besteht teilweise eine große Beliebigkeit oder Willkür, könnte man fast schon sagen. Und das macht die Forschung zu der gleichen Frage teilweise sehr schwer vergleichbar miteinander. Also dann findet die eine Studie, sagt, ich habe diese Hypothese bestätigt und die andere Studie sagt, ich habe sie nicht bestätigt und sie sagen, sie haben die gleiche Methode verwendet, das zu tun, aber das stimmt überhaupt nicht. Was mache ich denn damit mit dem Ergebnis? Wie verarbeite ich das irgendwie sinnvoll? Und Flexible Measures versucht quasi diese Probleme zu dokumentieren in der Hoffnung, dass das quasi dazu führt, dass verschiedene Forscher, die zur gleichen Frage arbeiten, sich irgendwie auf irgendwas einigen zumindest, wenn man es jetzt richtig macht.
Bisschen aber auch ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Weil der Apparat, der Psychologie-Forschungsapparat weltweit ist riesig groß. Ja, hier ständig kommt Wissenschaftler in Harvard, Wissenschaftler in Oxford, was weiß ich, haben rausgefunden, Wissenschaftler in München. Insofern, was erhoffst du dir vielleicht so von dem Projekt in Zukunft?
Kampf gegen Windmühlen, also Wissenschaft ist langsam, das weiß jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, dass das alles sich sehr, sehr langsam bewegt. Und ob es jetzt ein Kampf gegen Windmühlen ist, ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass irgendwann sozusagen das einfach sukzessiv nach und nach vielleicht sich irgendwie alles verbessert. Und momentan würde ich sagen, darf man da auch optimistisch sein, dass das passiert. Der Teil der Community, der sich jetzt aktiv mit solchen Problemen beschäftigt und der auch aktiv zu Forschung forscht, was ja auch ein wichtiger Teil dann irgendwie ist, ne? Der wird größer. Der nimmt auch an Gewicht zu und der nimmt auch irgendwie an sozusagen politischem Gewicht innerhalb der wissenschaftlichen Community zu. Und das stimmt mich irgendwie optimistisch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und so ein bisschen ausmisten kann halt dauern. Ne? Und das ist aber gar kein Problem, würde ich irgendwie sagen, sondern das muss man halt nur wissen, dass das ein längerer Prozess sein wird, garantiert.
Wie geht die Psychologie vor und was kommt unterm Strich bei raus? Das haben wir mit Malte Elson, Selbstpsychologe an der Ruhr-Uni Bochum, besprochen. Ich danke dir, Malte.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.